Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Die englische Scheidung von Margaret Kennedy, das ist einer der Romane von Frauen, die gerade wiederentdeckt werden, wie überhaupt gerade viele ältere Schriftstellerinnen wieder ins Heute geholt werden von deutschen Verlagen. Warum das so ist und was man mit diesen Schätzen aus der Vergangenheit erleben kann, darum wird es gleich gehen, hier in der Lesart. Viele Schriftstellerinnen aus früheren Zeiten werden gerade wieder entdeckt, ihre Bücher wieder verlegt. Das fällt auf, wenn man sich die aktuellen Verlagsprogramme anschaut. Woran das liegt, darüber wollen wir reden hier in der Lesart mit der Kritikerin Manuela Reichert, die sich schon lange mit solchen Wiederentdeckungen beschäftigt. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Zu diesen wiederentdeckten Autorinnen gehören einige Italienerinnen. Und in dem Fall könnte man jetzt sagen, ist ja klar, Italien ist Gastland der Buchmesse. Da wird auch das literarische Erbe ins Schaufenster gestellt. Ist das der Grund dafür, für diese Wiederentdeckung von Italienerinnen?
Also ich glaube, es ist der Anlass, weil natürlich in dem Moment, wenn es dann so ein Gastland gibt, dann werden ja auch Übersetzungen anders gefördert. Und eines der wirklich großen Bücher, das jetzt neu übersetzt worden ist, wäre wahrscheinlich ohne so eine Förderung gar nicht möglich gewesen. Es gibt immer Anlässe und es gibt sozusagen die Geschichte. Und es gibt Verlage, die sich auf die Geschichte immer mehr in der letzten Zeit auch eingelassen haben. Und das ist für uns Leserinnen und Leser natürlich eine große Chance und ist ganz wunderbar. Es gibt ja das Motto der Italiener in diesem Jahr und das heißt verwurzelt in der Zukunft. Und da hat dann der Sonderbeauftragte der italienischen Regierung für diesen Ehrengastauftritt gesagt, es geht nicht nur um aktuelle Gegenwartsliteratur, sondern auch um den Reichtum von gestern. Und ich finde, das ist irgendwie ein schönes Stichwort. Ne?
Reichtum von gestern, ja. Und Sie haben ja gerade gesagt, einer der großen Wiederentdeckungen aus Italien wäre vielleicht ohne diesen Anlass gar nicht zu uns gekommen. Welches, da bin ich jetzt neugierig, welches Buch ist das denn?
Das ist ein wirklich ganz großartiges Buch, muss ich wirklich sagen. Ich habe lange sowas nicht mehr gelesen. Die Autorin heißt Dolores Prato und der Titel ist Unten auf der Piazza ist niemand. Und jetzt muss man sofort erstmal die Übersetzerin erwähnen, weil das ist wirklich wahrscheinlich eine der großen Übersetzungen ihres Lebens, eine sehr renommierte Übersetzerin, Anna Leube, Esther Kinski, die Autorin, hat ein Nachwort geschrieben. Und das ist, Le Monde wird hier zitiert, das literarische Monument einer ganzen Epoche. Und das ist wirklich eine große Entdeckung. Das ist so eine Außenseiterin der italienischen Literatur und die hat mit 80 dieses Buch geschrieben.
Oh,
ist das nicht toll? Also ich meine, mit 80 setzt sich jemand hin und es ist kein schmales Bändchen, sondern es sind irgendwie 900 Seiten.
Aha.
Und da hat sie über die Geschichte eines kleinen Mädchens geschrieben. Und zwar nicht so, dass sie, erwartet man ja, gut, es fängt damit an, die wird geboren, dann passiert das und das und das, dass sie jetzt so eine plotgetriebene Handlung hat, sondern es ist wirklich ein Roman rein aus Sprache, rein aus Beobachtungen, rein aus einer unglaublich genauen, ja, Beschreibung dessen, wie das Leben ausgesehen hat in dieser Zeit. Das ist zum ersten Mal 1980 erschienen, damals gekürzt, weil man gesagt hat, oh nee, das kann man irgendwie nicht hier so lange lesen, die Leute das nicht. Und jetzt also dann auf Deutsch bewundernswert übertragen von Anna Leube zum ersten Mal. Also geht es um Ernteritual, um Karneval, um das Leben, das damals stattgefunden hat, und man erfährt wirklich unglaublich viel. Also das ist so eine Kindheit Ende des 19. Jahrhunderts in Italien.
Und wenn Sie sagen, also vielleicht nochmal den Titel, Unten auf der Piazza ist niemand von Dolores Prato, eine der großen Wiederentdeckungen aus Italien von Schriftstellerinnen in diesem Jahr. Und wenn Sie sagen, das ist jetzt kein plotgetriebenes Buch, vielleicht auch kein unmittelbar themengetriebenes Buch, sondern eins, das vielleicht gerade wegen seiner literarischen Qualität jetzt wiederentdeckt wurde. Ist das bei anderen Wiederentdeckungen aus Italien auch so oder haben die vielleicht einen anderen Fokus?
Also ich habe ein anderes Buch noch, was ich sehr empfehlen würde. Das ist auch eine Wiederentdeckung, Maria Messini. Das ist, kannte ich überhaupt nicht, eine der wichtigen weiblichen Stimmen der italienischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts. Das war die erste sizilianische Schriftstellerin, die es sozusagen geschafft hat, in diesem italienischen Literaturbetrieb sich durchzusetzen. Und die erzählt eine sehr bedrückende Geschichte von einer Ehe, zwei Schwestern, die gefangen sind. Das Haus in der Gasse heißt es. Da geht es so um weibliche Versklavung in der Ehe, könnte man sagen. Also irgendwie trostlos, aber auch wieder erhellend. Und auch da sieht man sehr genau, wie Gesellschaft funktioniert hat immer. Und ich glaube, das ist, wenn wir Autorinnen lesen, ganz wichtig aus so einer weiblichen Perspektive. Wie hat dieses Leben ausgesehen? Also Ende 19. Jahrhundert.
Das ist wahrscheinlich überhaupt der Grund auch vieler dieser Wiederentdeckungen, dass man Perspektiven sieht, die sonst unterrepräsentiert sind auf einem Buch.
Absolut. Und dass wir auf diese Weise eben Geschichten lesen und erzählt bekommen, die wir ja sonst nicht lesen können.
Ein Literaturland, aus dem schon seit längerer Zeit wiederentdeckte Autoren zu uns kommen, das ist ja Großbritannien. Und da frage ich mich, ob das da auch daran liegt, dass Großbritannien einfach so eine großartige Tradition weiblichen Schreibens ja hat, seit Jane Austen bekanntlicherweise. Wird da auch in Großbritannien deshalb aufmerksamer auf diese weibliche Tradition geschaut?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass das viele der Bücher, die jetzt wieder erscheinen, sind ja schon in Großbritannien erschienen, also wiederentdeckt worden. Autorinnen sind da wiederentdeckt worden. Und Verlegerinnen hier haben dann das wahrgenommen und haben ihren Blick darauf auch gerichtet und haben dann zum Teil zum ersten Mal, zum Teil eben zum ja wieder veröffentlicht diese Bücher. Das hat sicher damit zu tun, das glaube ich auch. Also es fallen uns ja ganz viele Namen ein, ne? George Eliot, Virginia Woolf kommt natürlich sofort. Von deren Cousine ist jetzt gerade ein kleines Büchlein erschienen. Wo? Und da gibt es so eine Verbindung zu der italienischen Kindheitsgeschichte, völlig anders, ganz schmales Bändchen, wo es auch um so eine Kindheit im viktorianischen Zeitalter, Ende des 19. Jahrhunderts gibt. Ich kannte die überhaupt nicht. Molly McCarthy war die Cousine von Virginia Woolf und war unglaublich wichtig im Bloomsbury-Kreis. Ich finde, das ist auch sowas, dass man
das war der Kreis um Virginia Woolf.
Der Künstlerkreis, der in London da eine wichtige Rolle spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man plötzlich so ja, merkt, da gibt's ganz viel, was wir überhaupt nicht kennen. Also, dass diese weibliche, wenn man so will, Literaturgeschichte wirklich nur unglaublich viele Entdeckungen bietet. Und da ist Großbritannien oder die englischsprachige Literatur natürlich ganz großartig.
Da haben Sie jetzt eine Verbindung auch gezogen zwischen Molly McCarthy und Maria Messina bei ihren Büchern Kindheitsgeschichten. Wie ist das sonst bei den Wiederentdeckungen jetzt, die in Großbritannien, die in Italien? Gibt's da auch Berührungspunkte oder sind es dann doch zu verschiedene Traditionen?
Na, ich glaube, was wir gerade schon gesagt haben, was der Berührungspunkt in jedem Fall ist, ist die Perspektive, also weibliches Leben, ein Alltag, der eine große Rolle spielt. Also bei dieser kleinen Kindheitsgeschichte von Molly McCarthy, Kleine Fliegen der Gewissheit heißt es, da hat Virginia Woolf gesagt, was so toll sei an diesem Buch, ist, dass sie nicht nur sozusagen die großen Geschichten erzählt, sondern eben das ganze Haus, um das es da geht, schildert. Also die Leute, die da arbeiten, ja, die Dienstmädchen, die Hauslehrer, Hauslehrerin, also das kommt alles vor. Und ich glaube, das zeichnet tatsächlich Autorinnen aus, dass sie da einen sehr genauen Blick eben auf diese Art von ja, weiblicher Wirklichkeit, von Alltag haben, vielleicht mehr als Männer das tun oder getan haben.
Was sich ja auch verändert hat, also es gab ja bei uns zum Beispiel diese Initiative, wie sie Vorschauen zählen, wo geschaut wurde, wie viele weibliche, männliche Autorinnen in Verlagsvorschauen auftauchen. Wenig überraschend gab es immer mehr Männer in diesen Vorschauen. Es gibt inzwischen ja auch Buchreihen mit ausschließlich weiblichen Wiederentdeckungen von deutschen Verlagen. Das alles trägt sicher auch dazu bei, dass einfach mehr Frauen wiederentdeckt werden. Ne?
Ja, absolut. Wobei man natürlich sagen muss, das hat es schon mal gegeben. Also ich kann mich erinnern, lange, lange ist es her, gab es mal bei Surkamp so eine weiße Reihe, wo Autorinnen ins Zentrum gestellt worden sind. Es ist dann irgendwie seltsamerweise doch wieder verläppert.
Wann war das,
diese Welle? Nicht mehr, das war bestimmt so vor 30 Jahren, ja. Wo man das gemacht hat, also im Rahmen sozusagen der, oder noch länger her, im Rahmen der Frauenbewegung, die dann stattgefunden hat, wo die Frauen gesagt haben, Moment, wo sind denn hier die Autorinnen, die wir auch lesen können und wollen? Es gibt sie doch, warum sind die nicht prominent besetzt? Ich glaube, dass durch die Initiativen sich das verändert hat heute. Also, dass man, es gibt ja sowas wie die Bücherfrauen zum Beispiel, die gerade wieder die Bücherfrau des Jahres ausgezeichnet haben. Auch jemand, die sich immer eingesetzt hat, dafür den Blick auf Autorinnen zu richten. Und eben nicht zuletzt nochmal dieses Motto aus Italien, ja, den Reichtum von gestern verwurzelt in der Zukunft. Man kann ja den Reichtum von gestern auf heute übertragen, was Literatur angeht, und kann dann sehen, es ist toll, dass es heute so viele Autorinnen gibt, aber es ist eben auch großartig, wie viele Autorinnen es gegeben hat. Und die Gefahr in der Literaturgeschichte war natürlich, dass die vergessen worden sind. Und da gibt es in England wirklich unglaublich erfolgreiche Autorinnen, die wahnsinnig viele Bücher verkauft haben, auch in Amerika, und völlig aus dem Bewusstsein verschwunden sind. Und dass das jetzt sich wieder ändert und man sieht, da gibt es wirklich ja eine Menge zu lesen und zu entdecken. Und das ist spannend.
Und haben Sie den Eindruck, dass das schon in der Traditionsbildung angekommen ist, also in der Literaturgeschichte, dass sie diese männliche Literaturgeschichte langsam in Richtung Weiblichkeit verschoben wird?
Ich glaube, dass das gar nicht mehr anders geht. Ich glaube, dass tatsächlich durch all diese Wiederentdeckungen sich da was verändert, ja, und was verschiebt. Und sozusagen in allen Bereichen, in den Bereichen, ich habe neulich hier bei Ihrem Kollegen in der Lesart mal über eine amerikanische Autorin geredet, die auch wahnwitzig erfolgreich war und völlig aus dem Bewusstsein verschwunden ist. Penelope Mortimer, ja, ist so eine englische Autorin, die war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und kein Mensch kennt die heute mehr. Und von ihr kommt jetzt eben auch ein neuer Roman. Mhm. Oder ein alter, nicht ein neuer, ein alter Roman.
Für uns jetzt neu.
Für uns neu, der wieder veröffentlicht wird. Und das ist unglaublich spannend. Da habe ich so gedacht, da gibt es auch seltsame Verbindungen. Also da ist mir sofort eingefallen, ne? Regretting Motherhood, also die Auseinandersetzung mit Mutterschaft hier auf eine Weise, wo eine Frau, sagen wir mal, unablässig Kinder kriegen will von allen Männern, mit denen sie zusammen ist und es als so eine Produktivkraft einsetzt. Das fand ich wahnsinnig spannend. Auch literarisch wirklich interessant erzählt. Ist mal verfilmt worden, ja, Anne Bancroft in ihrer ersten großen Rolle hat diesen Roman, diese Rolle damals gespielt. Also wirklich spannend zu lesen.
Penelope Mortimer, sagen Sie den Titel mal von dem Buch?
Penelope Mortimer heißt jetzt Lieben und Lügen.
Auf Deutsch, genau. Das ist eins der Bücher, die wiederentdeckt werden bei uns. Wir haben noch über mehrere gesprochen und über die Gründe für diese Wiederentdeckung mit Manuela Reichert. Ganz herzlichen Dank.
Große Zeit jedenfalls, wenn man lesen will und was wiederentdecken will.
Danke für all diese Empfehlungen und die Liste mit diesen Titeln, die finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und in unserem Literaturfeature heute Abend, da wird es auch um Wiederentdeckungen gehen, auch aus Italien, um widerspenstige Frauenstimmen der italienischen Literatur, die lange vergessen waren, jetzt neu aufgelegt werden bei uns. Das sind zum Beispiel Sibilla Aleramo, Alba de Cespedes, Gagliardo, Sapienza. Und eine Schriftstellerin, die Sie schon ein bisschen kennengelernt haben hier, dank Manuela Reichert, Dolores Prato. Und Sie wollen uns noch was mit sagen.
Ja, aber Sie haben die englische Scheidung erwähnt ganz am Anfang. Das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Gibt es auch so eine Verbindung zu dem, was uns heute umtreibt, nämlich wie ist Frieden möglich, wie kann man da umgehen ohne Waffen, die Welt besser zu machen? Englische Scheidung fängt irgendwie an wie eine Komödie und am Ende ist es ein Drama und ist auch eins der Bücher von Margaret Kennedy, die auf die Liste gehört.
Die englische Scheidung von Margaret Kennedy. Unser Literaturfeature zu den italienischen Schriftstellerinnen, den Wiederentdeckungen Donne Impossibile. Heute Abend um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.
Neue Krimis.
Auf unserer Krimi-Bestenliste jetzt im September steht ein neuer Kriminalroman von Bernhard Eichner. Das ist einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Österreichs. Seine sogenannte Totenfrau-Reihe, die ist zu einer Bestseller-Reihe geworden, wurde auch wie viele andere seiner oft sehr blutigen Krimis erfolgreich verfilmt fürs Fernsehen. Der neue Bernhard Eichner Krimi heißt Joko, ist auch neu in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen. Und unser Krimi-Experte Thomas Wörth stellt das Buch jetzt vor.
Neue Krimis.
Yoko, die ist nur getauft nach Yoko Ono. Sie ist keine Japanerin. Eigentlich ist sie Metzgerin gelandet, aber jetzt backt sie schicke, tolle Glückskekse. Und eines Tages, als sie Glückskekse ausliefert, fällt sie zwei Putalos in die Hände. Die kommen von der chinesischen Triade. Die verschleppen sie, die vergewaltigen sie in ihrem kleinen Lieferwagen und lassen sie im Wald zurück. Das gefällt ihr gar nicht und sie spürt die Übeltäter auf und beginnt einen sehr, sehr blutigen Rachefeldzug. Der einzige Mensch, der ihr allerdings helfen könnte dabei, das ist ein Polizist, ein Freund ihres verstorbenen Vaters. Aber es gibt gute Gründe, dass sie ihm misstraut. Und insofern wird die Angelegenheit dann sehr eng für sie. Die Geschichte haben wir natürlich alle schon tausendmal gelesen. Die Frau, die aus Rache an der Vergewaltigung oder aus sonstigem Leid zur Täterin wird. Also wir kennen das seit Helen Zahavis, Dirty Weekend oder seit Kill Bill, seit dem Kinofilm. Also das ist nichts Neues, was der Eichner da aufbietet. Neu ist bei ihm, und das ist sein Alleinstellungsmerkmal, eine relativ exzessive Gewaltdarstellung, gipfelt falls Sie sowas brauchen können, liebe Hörerinnen und Hörer, in der genauen Schilderung, wie man einen Menschen auflöst. Und zwar so auflöst, dass wirklich die Leiche weg ist. Man muss dazu allerdings das Metzgerhandwerk und die dazugehörigen Maschinen gut beherrschen. Na, die Geschichte von Yoko ist natürlich ein Märchen. Das ist ein auf die Spitze getriebenen, in kurzen, schnellen Staccato-Sätzen vorangetriebenes Märchen. Die Figuren verhalten sich jetzt lebensweltlich nicht gerade sehr plausibel. Und wer Ideologiekritik betreiben möchte, könnte auch ein Stirnrunzeln aufsetzen, weil natürlich die weibliche Selbstermächtigung am Ende von einem Mann garantiert werden muss. So viel Spoiler darf sein. Was aber bewundernswert ist, wie geschickt der Eichner schnell und fix aus topischen Elementen da einen richtigen, schnellen Thriller schafft, den man einfach so wegknabbern kann. Aber ebenso, wie man Glückskekse wegknabbert.
Ein Krimi zum Wegknabbern. Bernhard Eichners Yoko erschien im Wunderlich Verlag mit 330 Seiten. 23 € ist der Preis. Und dieses Buch Yoko steht neu auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste im September. Die ganze Liste mit allen Krimi-Empfehlungen finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich muss jetzt einige unter Ihnen warnen, wenn Sie Angst vor Spinnen haben, dann wird es vielleicht ein bisschen heikel jetzt für Sie. Wir müssen jetzt über eine Spinne reden, lernen da aber möglicherweise vielleicht dabei ein großartiges Buch kennen. Schuld an all dem ist die Schweizer Lyrikerin Eva Maria Leuenberger. Sie hat gerade ihren dritten Lyrikband veröffentlicht. Die ersten beiden, die wurden sehr gelobt. Der dritte heißt nun eben Die Spinne. Mein Kollege Jan Drees aus unserer Literaturredaktion hat diesen Spinnenband unerschrocken gelesen. Hallo Jan.
Grüß dich, Frank. Hi.
Das Buch sieht schon ein bisschen schaurig aus, jedenfalls vom Cover her. Schwarzes Cover für die Spinne, so mit weißen Fädchen überzogen. Das Ganze ist ein Langgedicht von Eva Maria Leuenberger. Wie fängt das an? Was ist der Ausgangspunkt?
Ja, das ist wichtig, dass es tatsächlich ein Langgedicht ist. Also wir haben eine Szene und die zieht sich durch. Also nicht verschiedene Gedichte zu verschiedenen Themen. Und in diesem Langgedicht, da gibt es ein zentrales Wesen. Das Wesen hat einen Namen, Flügchen. Und Flügchen liegt in einem verlassenen Raum auf dieser Matratze unter weißem Tuch mit dem Rücken flügellos gegen die Zeit. So steht es da am Anfang. Und dieses Flügchen, ohne Flügel offensichtlich, ist vielleicht ein Mensch, vielleicht ein Fabelwesen, ist aber auf jeden Fall in Schockstarre. Und Eva Maria Leuenberger beschreibt die Situation so. Wir hören mal hinein.
Du liegst und liegst und liegst. Eine Spinne webt ihr Netz an der Decke über dir. Sie ist groß und alt und vielleicht beinahe schwarz. Manchmal schaust du sie an und denkst, ich könnte mich ergeben.
Uiuiuiui, das klingt ja wirklich beunruhigend wieder. Wenn ich es mir vorstelle, die große, alte, beinahe schwarze Spinne hängt über mir an der Decke. Figuren jetzt, das Flügchen und eben auch die Spinne, werden die irgendwann näher greifbar? Werden die irgendwie vorgestellt, die beiden?
Also die Spinne wird auf jeden Fall größer, so habe ich es zumindest gelesen. Ich bin froh, dass
auch
hier
das noch.
Ja, ich bin froh, dass hier im Studio in Köln die Lichter an sind, sonst hätte ich schon wieder Angst. Es ist tatsächlich eine unheimliche Geschichte Leuenbergers. Die Spinne weckt so schauerliche Assoziationen auch. Also es sind so Anklänge an Jeremias Gotthelfs Novelle Die schwarze Spinne hörbar. Man kennt diesen Versuchsaufbau aber auch, nämlich von Edgar Allan Poe. Der hat diese Geschichte Die Grube und das Pendel 1842 geschrieben. Wir erinnern uns, da gibt's auch ein Häftling, der ist von der spanischen Inquisition verurteilt, sieht sich auch in einem düsteren Raum gefangen. Über ihm ist allerdings keine Spinne, sondern so ein Pendel, das immer tiefer hinabgelassen wird, das sehr scharf ist und ihn irgendwann wahrscheinlich zerteilen wird. Und weil die Gefängniswände auch immer näher kommen, den Häftling in die Enge zu einer tiefen Grube hintreiben, ist sein Verderben eigentlich unausweichlich. Und diese Spinne in dem Band von Leuenberger, sie ist eigentlich sowas Ähnliches wie das Pendel und auch wie die Grube wiederum. Ja, sie steht für das Verderben Und so langsam wird einem klar, wenn man diesen Band Seite für Seite liest, dass das Ganze natürlich eine Allegorie sein soll. Ja, das Verderben und das drohende Verderben kennen wir leider aus unserer Gegenwart. Ja, es gibt die Klimakatastrophe, wir haben Angst vor Faschismus, vor Armut oder was weiß ich. Ja, es ist derzeit ja relativ viel, was auf uns einprasselt. Und bei Leuenberger ist es vor allen Dingen ja dieses transzendentale Ausgeliefertsein vor der eigenen Auslöschung, also vor dem drohenden Nichts. Und all das steckt in Leuenbergers Langgedicht und wird so immer mehr und mehr variiert.
Und wenn das so eine Allegorie ist auf die Bedrohung unserer Zeit, führt das irgendwann dann in eine Katastrophe oder bleibt es auf diesem Weg so schaurig und düster, wie es angefangen hat? Klingt ja so, ne?
Das habe ich mich auch gefragt. Führt es am Ende zu einer Katastrophe? Also Arachnophobiker, du hast es vorhin ja angesprochen, die werden dieser Szenerie mit ansteigender Beklemmung folgen und sich fragen, weshalb eigentlich ein Wesen in so eine Hilflosigkeit gezogen wird. Also warum liegt denn Flügchen da überhaupt? Und irgendwann beobachtet Flügchen eine im Spinnennetz verfangene Fliege. Das ist also diese Hilflosigkeit ins Bild gezwungen. Aber doch, es gibt eine Hoffnung, nämlich natürlich die Frage, die wir uns alle stellen, kann Flügchen da nicht irgendwie ausbrechen? Ja, aber die meiste Zeit ist es dunkel, wie beispielsweise hier. Wir hören nochmal hinein.
Neue Spinnen kriechen, klettern aus deiner Haut, aus der Backe, aus dem Mund, aus den Rissen in der Wand, über die Decke, über das Licht, über den Tisch und den Stuhl. Die Spinnen übernehmen. Der Raum kippt in die Dunkelheit, in den Abgrund hinein. Und der Boden fällt, du fällst. Du fällst, fällst und fällst und fällst in eine Abwesenheit des Lichts.
Oh Mann, das ist ja nah dran an so Alien-Filmschockern wie von Ridley Scott, wenn da das Alien oder die Spinne aus dem Körper rauskriechen. Man muss vielleicht ein Faible für echten Horror haben, um mit diesen Gedichten was anfangen zu können. Was meinst du?
Ja, ich habe vorhin schon gedacht, man könnte es fast auf die Krimi-Bestenliste setzen. Das klingt nämlich ähnlich schaurig wie das, was Kollege Wörth hier vorhin vorgestellt hat. Also man könnte jetzt spekulieren, ob dieses Wesen, was ist das eigentlich, dieses Flügchen, symbolisiert es die Evolution, ist es der Aufstieg des Homo sapiens? Ja, man könnte diese Figur mit Ikarus vergleichen, ne, der hat ja auch Flügel, ist dann zu hoch geflogen und abgestürzt. Es ist also auf jeden Fall Lyrik für die letzte Generation. Es gibt in diesem Band die eine oder andere Explosion. Bäche liegen brach, die Frösche, deren Sprache unter den Steinen klemmt, Gerben in der Hitze, steht da. Ein Kastanienbaum vorm Fenster steht kurz davor, in Flammen aufzugehen. Ja, all das in dieser Zusammenschau, also diese Haftsituation, den Evolutionsanklängen, der Ikarus-Sage zeigt, es geht hier ums Existenzielle, es geht ums Eingemachte, das muss man wirklich lieben und schätzen, denn dieses Flügchen, ja, das kann nicht gerettet werden von keiner Wissenschaft, keiner Kunst, keiner Religion. Und komm, ein bisschen Hoffnung lassen wir den Leuten noch, denn am Ende gibt es sie dann doch. Da steht nämlich, Flügchen, du wirst das Ende nicht sehen. Und ein frommer, humanistischer Wunsch beschließt das Ganze, nämlich trotzdem, bleib hier. Bleib. Und offensichtlich ist dieser Band, obwohl er die Spinne heißt, dem Menschen gewidmet. Und für all diese, für die Menschen, für die Humanisten unter uns, ist die Spinne von Eva Maria Leuenberger.
Jan Drees aus unserer Literaturredaktion über den neuen Gedichtband oder das Langgedicht Die Spinne von Eva Maria Leuenberger, erschienen im Literaturverlag Droschel in Graz mit 96 Seiten. 21 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Jan Drees.
Straßenkritik.
Ich bin die Elisabeth Quauker und zuletzt habe ich gelesen das Buch von Dr. Emmy Pickler, Miteinander vertraut werden. Ich habe das Buch unglaublich spannend gefunden, weil es ein für mich passender Ansatz ist, mit Kindern und Kleinkindern umzugehen, die freie Erziehung sehr schätzt und davon ausgeht, dass Kinder und Babys genau wissen, was sie brauchen. Ohne dass man selber ja 1000 Spielsachen kauft, sondern die ganz auf natürlichen Wege alles lernen und sich weiterentwickeln.
Elisabeth Quauk aus Wien hat zuletzt gelesen, Miteinander vertraut werden, Erfahrungen und Gedanken zur Pflege von Säuglingen und Kleinkindern. Das ist ein Buch von Emmy Pickler, erschienen im Arbor Verlag mit 200 Seiten. 16 Euro ist der Preis. Und wir gehen jetzt hier in Traumräume. In diesen Traumräumen geht es um die Themen Krankheit und Tod, Liebe, Politik und Leben. Diese Räume gehören zu der Ausstellung Thomas Manns Der Zauberberg, Fiebertraum und Höhenrausch. Und diese Ausstellung wird heute eröffnet vom Lübecker Buddenbrookhaus als Teil der Feiern zu 100 Jahren Zauberberg, also 1924 ist der Roman erstmals erschienen. Karen Heuers, die Direktorin des Buddenbrookhauses und jetzt für uns am Telefon. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ich würde mal gern mit etwas Schönem beginnen, hoffe ich zumindest. Können Sie uns mitnehmen in den Traumraum zur Liebe in Ihrer Ausstellung, bitte?
Ja, der hat es auch schon gleich in sich. Es erwartet Sie ein in rotes Licht getauchter Raum, sehr atmosphärisch. Es hängt Gase mitten zentral im Raum und hinter dem verschwindet ein sündiges Abendkleid. Wenn Sie den Roman kennen, dann wissen Sie, dass die Hauptfigur Hans Castorp sich wahnsinnig verliebt während seines Sanatoriumsaufenthalts in Davos, nämlich in die verheiratete Russin Madame Chauchat. Der Ehemann taucht da Gott sei Dank niemals auf. Und bei der Faschingsfeier des Sanatoriums kommt es dann zum Äußersten. Mhm. Bisher konnte er ihre Arme, die er sehr schön findet, immer hinter Gase sehen und dann trägt sie ein armfreies, dunkles Seidenkleid. Und ein solches haben wir ausgeliehen und das können Sie dann in unserer Ausstellung sehen.
Und wenn ich den Roman nicht kenne, dann macht mich dieser Raum dermaßen neugierig auf den Zauberberg, dass ich nicht mehr anders kann, als ihn lesen zu wollen, unter anderem wegen der erotischen Stellen, ja?
Absolut, wir erzählen das. Also Sie können die Ausstellung gut verstehen, auch wenn Sie den Roman nicht gelesen haben. Wir nehmen Sie da schon mit auf eine gemeinsame Reise. Mhm. Es kommt ja dann in dieser Faschingsnacht zum Bleistifttausch auch. Also Hans Castorp wagt es erstmalig, die von ihm so angebetete anzusprechen und ganz, als das Fest seinen Höhepunkt erreicht, wagte es dann einen Bleistift auszuleihen. Und das ist eigentlich nur eine Chiffre für die gemeinsame Liebesnacht. Und all das erklären wir durchaus auch noch in dieser Ausstellung, ja.
Und ein Anspruch der Ausstellung, habe ich in der Ankündigung gelesen, ist aber auch, die Welt des Zauberbergs quasi ins Heute zu holen. Wie funktioniert das zum Beispiel bei diesen Traumräumen oder in anderen Teilen der Ausstellung? Wie kommen da die Zauberwelt und unsere heutige Welt zusammen?
Zu Beginn der Ausstellung reisen wir gemeinsam mit Hans Castorp auf den Berg, also in das Lungensanatorium Berghof, das nach einem realen Ort nachempfunden worden ist, nach dem Waldsanatorium, in dem sich die Frau von Thomas Mann, Katja, 1912 tatsächlich aufgehalten hat. Eine besondere Eigenschaft dieses Ortes ist es, dass man 7-mal am Tag Fieber messen muss. Mhm. Überhaupt sind sämtliche Körperfunktionen werden genau protokolliert und notiert. Und all das ist im Roman stark ironisiert und man ist so leicht in einer spöttischen Haltung zu sagen, ach, die sind ja alle völlig verrückt da. Und wir machen aber durch Begleitexponate der Gegenwart, durch Schlaftracker etwa, Smartwatches und so weiter deutlich, dass wir heute noch viel, viel mehr messen. Das, was uns im Zauberberg so ein bisschen albern daherkommt, ist im Grunde heute in unserer Gegenwart nur gesteigert. Wir kontrollieren Körperfunktionen weit mehr, als es in der literarischen Welt der Fall ist.
Mhm. Es ist ja sowieso so, Literatur ausstellen ist ja, wenn man nicht einfach Bücher hinlegen will und Manuskriptseiten ausstellen möchte, was auch toll ist, aber ist vielleicht nicht die ansprechendste Form der Ausstellung, wenn ich Sie jetzt über Ihre Ausstellung reden höre. Sie haben ganz andere Wege zu gehen versucht, offenbar mit dieser Zauberberg-Ausstellung.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Literaturausstellungen stehen ja immer unter einem Rechtfertigungsdruck. Warum soll ich eigentlich Eintritt bezahlen dafür, dass ich Literatur dann im Raum sehe, wenn ich eigentlich zu Hause bequemer auf dem Sofa sitzen und das Buch einfach lesen könnte?
Ja.
Es muss also immer ein Plus geben. Und was wir nicht machen wollten ist, sowas gibt es immer wieder bei Literaturausstellungen, wir wollten die Welt des Textes nicht einfach nachbasteln. Das wäre in dem Fall sogar ja noch recht leicht gewesen. Hätte man kulissenartige Bauten, es hätte irgendwie geschneit und es hätte nach Alpen und Liege Chor ausgesehen.
Ja.
Wir aber wollten uns dezidiert den Themen des Textes widmen und wir wollten darüber hinaus im Raum eine sinnliche Erfahrung, eine sinnliche Begegnung mit Literatur ermöglichen, also etwas bieten, was über die reine Lektüre daheim nicht gelingen kann.
Und können Sie uns vielleicht noch, also ich kann es mir gut vorstellen für diesen Liebesraum. Sie haben zum Beispiel noch einen Raum, das ist auch so ein Traumraum zu Krankheit und Tod. Können Sie uns vielleicht daran noch zeigen, wie Sie diese sinnliche Begegnung dort herstellen?
Der Großvater von Hans Castorp stirbt, als Hans Castorp 7 Jahre alt ist. Er wird dann aufgebahrt. Diese Szene ist genau im Text beschrieben. Und es sind, werden Tuberosen ausgelegt und verstreut, den natürlichen Prozess etwas zu überdecken, soll heißen, den Leichengeruch, ja. Sie haben bei uns in der Ausstellung dann eine Tuberosenduftstation, die Sie betätigen können. Ah. Einfach nur mal, um ein Gefühl zu bekommen, das stinkt wirklich ziemlich. Also es geht uns darum, also das meine ich mit sinnlicher Erfahrung. Darüber hängt aber auch ein Raumsound, ein Richtlautsprecher, der komponiert worden ist von Studierenden der Musikhochschule hier in Lübeck, um eben genau, Musik ist ja ein riesiges Thema im Zauberberg, um diese Verbindung zu schaffen von sinnlicher Wahrnehmung des Todes, wie im Text beschrieben. Und wir machen es jetzt in unserer Ausstellung konkret und plastisch.
Das klingt alles sehr verlockend in Ihrer Ausstellung. Und dann haben Sie noch so ein ganzes Programm rundherum gebaut. Wir können ja gar nicht alles ansprechen, was Sie da machen in Sachen Zauberberg. Eins fand ich nochmal besonders interessant, weil das nochmal in eine andere Richtung der Zauberberg-Erfahrung weist. Sie haben ein digitales Escape Game nach Zauberberg-Motiven erstellen lassen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Sie können das am besten sogar auf Ihrem Smartphone spielen. Das ist, ja, wie funktioniert das? Eigentlich erzählen wir den Roman in diesem Escape Game und man schlüpft selber als User in die Rolle von Hans Castorp und muss versuchen, dieses Sanatorium zu verlassen. Und dabei stößt man auf die gleichen Hürden und Hindernissen wie die Hauptfigur. Hans Castorp will ja eigentlich nur in Davos seinen Vetter besuchen, will eigentlich nur 3 Wochen bleiben. Am Ende sind es dann 7 Jahre. Und warum das so ist, das erfahren die User dieses Spiels beim Spielen selbst.
Und das zeigt auch, dass Sie auch dezidiert auf ein jüngeres Publikum abzielen mit Ihren Aktivitäten rund um den Zauberberg?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Nicht nur, wir möchten schon gerne alle im Blick haben, aber selbstverständlich, wir reden hier von 1000 Seiten Weltliteratur und wir glauben, wir müssen sie einem jüngeren Publikum vielleicht besonders schmackhaft machen, damit es zur tatsächlichen Lektüre kommt.
Unter anderem mit diesem digitalen Escape Game. Es gibt noch Interventionen der Zauberbergwelt in eine mittelalterliche Sammlung hinein. Es gibt Zauberberg-Spaziergänge. Es gibt eine Ausstellung einer zeitgenössischen britischen Künstlerin. Kriegen wir alles nicht mehr unter in diesem Gespräch. Schauen Sie sich das alles an in Lübeck zum 100. Geburtstag von Thomas Manns Zauberberg. Wir haben gesprochen mit Karin Heuer, der Direktorin des Buddenbrook-Hauses. Haben Sie ganz herzlichen Dank.